Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir nicht eine Hirnberührung nur haben, eine Gehirnberührung, sondern eine Herzensberührung mit Gott. Dass unsere Herzen berührt werden mit Gott. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn, hat keinen Wert. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Und Gott braucht Menschen, sucht Menschen, die sich gerne von ihm berühren lassen wollen. Ja, so, dass wir sagen, ich will das, Herr. Ich war gestern auf der Konferenz der Gefangenenmission, also Licht im Dunkel. Gefangenenmission ist ein Arbeitszweig im BFP. Und das ist ein Arbeitszweig, die sich besonders darum bemühen, die gute Nachricht von Jesus in die Gefängnisse reinzubringen. Ich hatte das Vorrecht, gestern am Tag Ihnen zu dienen in Ihrer Konferenz. Wir hatten eine sehr gesegnete Zeit miteinander. Und das sage ich nicht nur so gesegnet, wie man das so einfach sagt, sondern Gott hat Dinge getan, Gott hat Dinge wirklich ja, auch angestoßen, Ermutigung gegeben, mit seiner Kraft hineingewirkt. Was mich sehr aufgebaut hat, waren im Anschluss, auch am Nachmittag, die Berichte der verschiedenen Gruppen, die in Gefängnissen arbeiten, sich um die Gefangenen kümmern, wie so Arbeit im Gefängnis aussieht. Und ich habe gesagt, das ist sehr schade, habe ich gedacht, dass wir noch keine Gefangenenarbeit haben. Wir haben ja auch ein paar Gefängnisse um uns herum. Da gibt es das Gefängnis in Weiterstadt, der Nobelknast ist trotzdem auch verschlossen. Dann gibt es das Gefängnis in Eberstadt, dann das Gefängnis in Dieburg. Also was jetzt so mal direkt jetzt um uns herum so liegt. Und es sitzen in diesen Gefängnissen Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende. Ich habe es jetzt gar nicht geschaut, wie viele in den einzelnen Gefängnissen sitzen. Menschen ohne Hoffnung, ohne vielleicht Erwartung auf die Zukunft. Und dann habe ich gestern gehört, die Berichte von den Gefangenen, die aufgrund des Dienstes unserer Brüder und Schwestern in Gefängnissen, die aufgrund des Dienstes dieser Schwestern sich bekehrt haben, ihr Leben Jesus gegeben haben. Sie sitzen weiter im Gefängnis, aber ihr Leben ist voller Licht geworden, voller Hoffnung geworden. Und das fand ich sehr, sehr ermutigend. Das war für mich ein Teil, den ich ganz stark mitgenommen hatte. Das war für mich gewissermaßen wie Dienst, zu hören, was so passiert in Bereichen, in denen wir ja als JEB gar nicht so arbeiten. Aber ich denke, da muss jede unserer Gemeinden auch schauen, Gott, haben wir nicht einen Auftrag, ganz besonders auch in diesen Bereichen hinein. Und ich weiß, es gibt unter uns solche, deren Herz schlägt dafür, sie beten dafür. Und ich glaube, dass Gott diese Bürde, diesen Wunsch, diesen Menschen zu dienen, das Evangelium zu bringen, nicht einfach so hineinlegt. Und ich ermutige euch, die ihr dafür betet und das auch wissen wollt, dass ihr einfach dranbleibt und einfach betet, dass Gott uns Türen öffnet, dass wir also auch diesen Menschen dort dienen können. Womit ich mich befasse und das dann auch heute letztlich zu einem Ergebnis auf Papier gekommen ist, ist der Bereich von Barmherzigkeit. Lass mich mal vielleicht anders erstmal anfangen. Wenn Gott etwas sagt, meint ihr, man sollte das tun? Also wenn Gott meint, das und das, mach. Sollte man das tun? Oder sollten wir dann mit Gott in ein Gespräch kommen und sagen, Herr, das ist für die Israeliten gewesen und das ist für die anderen aus der Allianz und aus anderen Kirchen, aber nicht bei uns? Weil wie sollten wir ihm das vielleicht erklären? Weil vielleicht hat er sich ja irgendwie geirrt. Meinst du, er irrt nicht sich? Also manche meinen, er irrt sich da nicht. Also ich glaube, wenn Gott etwas sagt, dann meint er das auch so, dann meint er das für uns, dann meint er das auch für die ganze Welt. Er meint das für alle Menschen. In Sacharja, das ist ein Bibelvers aus dem Alten Testament, den ich heute lese, dann werden wir nur noch ins Neue Testament gehen. Sacharja 7, Vers 9 sagt Gott, so spricht der Herr der Herrscharen, er weist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen. Der vorige Satz heißt, so spricht der Herr der Herrscharen, fällt zuverlässigen Rechtsspruch. Also urteilt richtig, beurteilt auch richtig, verurteilt nicht. Aber mir geht es um die Barmherzigkeit, so spricht der Herr der Herrscher, er weist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen. Er weist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen. Die Bibel sagt an einer Stelle, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes herzliches Erbarmen. Das zieht man sich an. Also ich habe ja jetzt hier so eine Jacke, jetzt habe ich die Jacke ausgezogen. So, jetzt bin ich also ohne Erbarmen, ohne Barmherzigkeit. Jetzt bin ich also ganz normaler Mensch. Wenn ich das Gefühl des Erbarmens habe, dann erbarme ich mich und habe Mitleid und bin barmherzig. Wenn ich das Gefühl eben nicht habe, nicht. Aber Gott sagt, das muss deine Kleidung werden. Das muss deine Jacke sein, die du anziehst. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, sind wir Auserwählte, herzliches Erbarmen, Mitleid, Barmherzigkeit, zieh das an. Das heißt, mache es zu deinem Lebensstil. Mache es zu deinem Kleid, wenn man dich anschaut, wenn man uns anschaut, dass man sagt, ja, ein Mann, eine Frau mit Güte und Barmherzigkeit. Personen voll von Güte und Barmherzigkeit. Und es ist interessant, in Matthäus 9, Vers 13 sagt Jesus, geht hin und lernt. Geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ihr wisst, die Schlachtopfer und die Brandopfer, sie waren ja Vorschrift und andere Opfer, sie waren ja Vorschrift auf dem Weg zu einer Connection mit Gott im Alten Testament. Aber Menschen haben so sehr stark nur Religion und Religiöses gelebt. Und da ging es mehr darum, religiöse Riten, Rituale, also Formen zu erfüllen. Aber das, was Gott eigentlich wollte, Barmherzigkeit zu üben, das war außen vor. Das Interessante ist auch, er sagt hier nicht, setzt euch hin und lernt, was Barmherzigkeit, das ist. Ich will Barmherzigkeit. Also setz dich nicht hin und lern das. Das Wort lernen bedeutet lernen, erfahren, in Erfahrung bringen. Geh hin und bring in Erfahrung, was es bedeutet, Barmherzigkeit zu leben. Das können wir nicht auf dem Stuhl erleben, wenn wir privat studieren. Das können wir nicht erleben, wenn wir im Gottesdienst sitzen, obwohl wir natürlich auch gegeneinander Barmherzigkeit und Güte üben sollten. Er sagt hier ganz klar, der Herr im Neuen Testament, geht hin und bringt in Erfahrung. Lernt es. Schaut euch an, wie ist Barmherzigkeit. Das heißt, geh gewisse konkrete Schritte. Das heißt, geh in Situationen hinein, wo Not ist. Geh in Situationen hinein, an die Orte, wo Leid ist. Oder lass es uns wieder fromm sagen, geh ins Baccaratal, ins Tränental und mach es zu einem Freudenort. Geh also dorthin, wo die Menschen in ihren Problemen, in ihren Nöten, in ihrer Finsternis, in ihren Gefängnissen, im Gefängnis der Süchte, der Drogen, des Hasses, des Rassismus. Jeder hat so seine Gefängnisse, in denen er sitzt. Und geh dorthin und bring in Erfahrung, was ist mit diesen Menschen? Wie geht es diesen Menschen? Wie leben diese Menschen? Und dann hilf ihnen und lerne es, in Barmherzigkeit ihnen zu begegnen. Natürlich können wir ganz klar hergehen und sagen, naja, selber schuld. Hättest du nicht so viel Mist gebaut, dann wärst du auch nicht in dieser Situation. Selber schuld. Hast du dir ja selber eingebrockt. Selber schuld. Dein Problem, nicht mein Problem. Aber Menschen sind in Gefängnissen. Menschen sind in Gefängnissen, ob sie sich nun mal selber dort hinein manövriert haben, aufgrund eigenen Versagens, oder ob sie durch Lebensumstände da hineinbuxiert worden sind. Das ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Unsere Aufgabe ist, Gott sagt, geh hin und fange an, übe, lerne es, wie man diesen Menschen begegnet, nämlich, dass man barmherzig ist, Mitleid hat. Ich traf mal einen Mann auf der Straße, war Landstreicher, Obdachloser, und ich habe mich mit ihm zusammengestellt, ich glaube, ich hatte ihn zum Essen eingeladen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich so oft mit so Menschen auch gesprochen habe, und dann habe ich ihn gefragt, wie bist du in diese Situation gekommen? Wie ist das passiert, dass du auf der Straße gelandet bist? Was ist passiert? Was ist geschehen, dass du jetzt rumhängst und dass du ja kein Zuhause und all diese Dinge mehr? Sagt er, weißt du, willst du es wirklich wissen? Ja, ich sage, ich will das wirklich wissen. Er sagt Folgendes, er sagt, ich war verheiratet, glücklich verheiratet. Ich habe meine Frau geliebt über alles. Für meine Frau wäre ich gestorben. Ich hätte alles für sie getan. Und ich hätte jeden Wunsch ihr von den Augen abgelesen. Aber eines Tages traf sie einen, von dem sie meinte, das wäre eine bessere Partie. Und er sagte, ich habe meine Frau gekämpft. Aber er sagte, es war vergeblich. Sie ist mit diesem anderen Mann gezogen, natürlich auch nicht glücklich geworden. Aber er sagt, ich habe das nicht verkraftet. Für mich war das so schlimm. Ich habe ohne meine Frau kann ich nicht lernen. Er hatte ein Geschäft. Er sagte, ich habe alles aufgegeben. Ich habe alles weggetan und habe gesagt, mein Leben ist zu Ende. Ich habe keine Hoffnung mehr. Sie war mein Leben. Deshalb bin ich auf der Straße gelandet. Und wenn du reinhörst und Menschen fragst, dann wirst du feststellen, wie viele Schicksale dort sind, wie viele Nöte dort sind, ob es nun selbst verschuldet oder nicht selbst verschuldet ist. Wie auch immer. Nehmen wir einen anderen. Ein anderer sagt mir, wie bist du auf die Straße gekommen? Wie ist das passiert? Er sagt, ich wurde ein Mörder. Ich sage, was ist geschehen? Möchtest du das erzählen? Und er sagte, ja, ich möchte das erzählen. Er sagt, ich habe eine kleine Tochter gehabt. Und eines Tages kam ein Mann und der hat meine Tochter brutal vergewaltigt. Und er sagt, ich liebte meine Tochter. Und er sagt, ich habe diesen Mann ganz einfach für seine Tat umgebracht. Natürlich sind wir nicht in Selbstjustiz. Er sagt, ich kam ins Gefängnis. Ich habe meine Strafe abgesessen. Aber als er aus dem Gefängnis rauskam, da war mein Leben auch vorbei. Ich glaube, seine Tochter wurde sogar getötet. In einem Fall mit einem, dem ich sprach, wurde die Tochter getötet. Er sagt, ich habe keinen Lebensinhalt mehr. Ich habe keinen Lebensinhalt mehr. Und seitdem, ich bin aus dem Gefängnis, habe meine Strafe abgesessen, seitdem bin ich auf der Straße. Schicksale. Und jetzt geht Jesus her und sagt, geh hin und lerne, Barmherzigkeit zu leben. Lerne, bring in Erfahrung, wie kann ich barmherzig sein zu dem Menschen, der in Not ist. Wie kann ich diesem Menschen mit Mitleid und mit Güte begegnen? Wir sind sehr schnell mit dem richtenden Zeigefinger. Aber die Bibel sagt, richtet nicht, damit ihr auch nicht gerichtet werdet. Geht aber hin und lernt. Lernt das mal, lernt Barmherzigkeit. Jesus sagte genauso auch Demut. Manche Leute sagen, Herr, mach mich demütig. Der Herr sagt, lerne es, demütige dich. Wie werde ich am besten lernen, mich zu demütigen? Jemand krallt mich an, jemand schimpft mich aus, jemand behandelt mich vielleicht ungerecht, obwohl ich in Güte ihm begegnet bin. Und ich lerne Demut, indem ich nicht zurückschlage. Ich lerne mich einfach zu demütigen. Ich lerne mich einfach die andere Wange hinzuhalten. Das muss man lernen, bis das zu einem Lebensstil wird. Und der Herr sagt, Barmherzigkeit ist etwas, was wir lernen müssen. Ich sagte erst, wir ziehen Barmherzigkeit an. Erbarmen, sagt Gott, zieh es an. Aber dann üben wir Barmherzigkeit. Und wir haben keine Lust. Wenn ich an meine Brüder und Schwestern am Wochenende denke,
Manch einer sagte, weißt du, wir haben alle unsere Arbeit und wir sind berufstätig, das machen wir ja alles nebenher, ehrenamtlich, wie so viele auch unter uns. Wir machen das ehrenamtlich. Aber er sagt, manches Mal, dann haben wir keinen Bock. Und er sagt, nee, jetzt, ich bin müde, ich bin kaputt von der Arbeit. Der Stress in der Firma, es war anstrengend. Und jetzt noch in den Knast gehen und Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist manches Mal so hart. Man muss sich irgendwie selbst ja in den Hintern treten manchmal. Und der eine sagt, dann mein Partner, mit dem ich zusammen bin, sagt manchmal, dann bin ich auch da gewesen, habe gesagt, ruf ihn an und sag, du, ich komme heute nicht mit. Es ist mir zu viel. Aber sagt, dann habe ich gesagt, nein, das ist ja meine Aufgabe. Das ist ja meine Aufgabe, denen zu dienen, die im Gefängnis sind. Denn Jesus hat gesagt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht oder ihr habt mich besucht. So, und die Zeugnisse, die ich hörte, waren sehr gut. Sie haben gesagt, und jedes Mal, ich bin vielleicht kaputt hingegangen, vielleicht mal hingegangen und sagen, heute möchte ich nicht, ich bin müde. Aber wir kommen jedes Mal zurück mit Jubel und mit Freude, wenn man sieht, was Gott in den Gefängnissen, in diesen Räumen, wo die Gefangenen sich treffen, um Gottes Wort zu studieren, um Bibel zu lesen, um zu beten, um Jesus aufzuerfahren. Und sie machen richtig Aufrufe auch in den Gefängnissen, kommen neue Gefangene dazu. Und dann wird gefragt, wer möchte Jesus aufnehmen? Und immer wieder nehmen Gefangene Jesus auf. Nehmen Jesus in ihr Leben auf. Und dann sagt, weißt du, dann habe ich gedacht, wie gut, dass ich doch gegangen bin. Und dass ich nicht meiner Müdigkeit oder sonst etwas nachgegeben habe. Denn ich hätte dieses Erlebnis, einen Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, ihn zu Jesus zu führen, hätte ich da nicht erlebt. Wir sind herausgefordert, wirklich Barmherzigkeit zu üben. Das Dilemma in Gemeinden ist ja immer wieder, dass die Last auf wenigen Einzelnen liegt. Das ist ja nicht der Wille Gottes. Ja? Verstehe, es ist in alle Bereiche. Erst wurde auch gesagt, man brauche Leute zum Putzen. Ja, weißt du, alle Leute, die irgendwo in dieser oder einer anderen Gemeinde ehrenamtlich arbeiten, alle diese Leute haben ihren Job. All diese Leute gehen arbeiten. All diese Leute haben oft auch ihre Familie. Und manche von ihnen haben mehrere Kleinkinder, um die sie sich kümmern, versorgen müssen. Die Frage ist, inwieweit begegne ich auch meinen Brüdern und Schwestern in meiner Gemeinde, und das sage ich auch außerhalb über uns hinaus, auch die im Internet, die ihr zuhört und zu einer anderen Gemeinde gehört. Was tust du, um dich zu integrieren oder beizutragen, in deiner Gemeinde einen Teil zu leisten, einen Teil zu bringen, wo du sagst, ich will mit Aufgabe, mit Arbeit übernehmen, damit meine Brüder und Schwestern auch entlastet werden und es nicht alles auf wenigen Schultern liegt. Nicht Bock zu haben, das hat jeder, ich habe oft nicht Bock. Aber ich darf meinen Bock nicht fragen. Weil mein Nullbock würde mir manchmal sagen, ruh dich aus, setz dich in die Ecke. Geh hin, lernt was Barmherzigkeit. Geh hin, lerne es, bring in Erfahrung. Mach deine Erfahrungen, wie du Barmherzigkeit üben kannst. Wir können vom grünen Tisch sehr schnell sagen, geh und übe Barmherzigkeit. Aber für mich sind diese Dinge praktische Dinge. Wenn ich Menschen in Not sehe, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu beten, ihnen zu fragen, wo kann ich helfen, Hilfe anzubieten. Ja, natürlich ist die Zeit begrenzt, aber sie wird immer irgendwie begrenzt sein. Weil irgendwie werden wir in unserer Zeit immer irgendwie eingespannt sein. Wir müssen uns entscheiden zu gehen. Jesus sagt, geh hin und lerne es, was es bedeutet, Barmherzigkeit zu leben. Geh hin und lerne es. Es ist das eine, dem anderen zu sagen, du lebst verkehrt, du musst dein Leben ändern. Aber jemand, der eingesperrt ist, der gefangen ist in seiner Situation, dem kannst du das predigen noch und nöcher. Geh hin ins Gefängnis und sag demjenigen, komm da raus aus hinter deinen Gittern. Komm raus zu mir auf die Straße. Dann wird er sagen, kann ich nicht, ich bin eingesperrt. Man hat die Tür zugeschlossen. Und die Bibel sagt, dass die gefangenen Menschen, die in den verschiedenen Situationen ihres Lebens, in ihren Gefängnissen leben, der Teufel hat die Tür zugeschlossen. Und der Einzige, der den Schlüssel für die Tür hat, das ist Jesus. Und die Bibel sagt, die Salbung des Heiligen Geistes ist auf uns, um diese Türen zu öffnen, um die eisernen Riegel aufzusprengen, um die eisernen Türen zu öffnen und zu sagen, kommt heraus, den Gefangenen, kommt raus, ich öffne die Tür. Aber du musst hingehen zu denen, die gefangen sind. Wir müssen hingehen zu denen, die gefangen sind, egal in welcher Situation, gesellschaftlich, wo immer sie stehen mögen. Wir müssen hingehen und sagen, ich bin hier, ich habe Mitleid mit dir, ich habe Barmherzigkeit. Ich will Barmherzigkeit an dir üben, weil ich habe Mitleid mit dir. Ich will dich herausholen aus deinem Gefängnis. Wenn du möchtest, dann schließen wir heute im Namen Jesu die Tür auf. Wir müssen gehen. Wenn wir dort nicht hingehen, werden wir es nie erfahren. Dann werden solche Bibelstellen, zieht Barmherzigkeit an und so weiter. Das wird einfach nur theologisches Wissen sein, Bestandteil irgendwie unseres Denkens. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 7 zu den Pharisäern, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Interessant ist, in welchem Kontext er diese Aussage macht. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Den Gedanken, milde, barmherzig zu sein, haben sie überhaupt gar nicht zugelassen. Was war die Situation, dass Jesus diesen Ausspruch machte? Die Jünger und er, sie sind unterwegs. Und es war noch ein Sabbat. Und jetzt, die Jünger hatten den ganzen Tag nichts gegessen. Die Jünger hatten Hunger. Was war also ihre Frevelstat? Sie rupften von dem Weizenähren, rupften sie Körner ab und kauten diese Körner, um irgendwie ihren Hunger ein bisschen zu stillen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben gesagt, solche Kerle, und das wollen Leute mit Gott sein. Dann sagt Jesus, okay, hier ist einer mit einer verdorrten Hand. Was ist denn, wenn ich ihn heile? Willst du ihn am Samstag heilen, fragen sie ihn sogar, am Sabbat heilen? Und Jesus sagt, wenn euer Schaf ins Loch fällt, dann würdet ihr euer Schaf doch rausholen. Wie viel mehr diesen, der ein Mensch ist und kein Schaf ist? Wie viel mehr wollen wir ihn dienen? Und Jesus heilte ihn. Und es gab wieder Ärger. Und oder er sagt, ja, der David, er hat aus dem Tempel die Schaubrote geholt, weil er Hunger hatte, weil sie Hunger hatten, er und seine Leute. Er hat die Schaubrote geholt und hat sie gegessen. Und das durften nur die Priester. Und in diesem Kontext schmeißt Jesus dieses rein und sagt, wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Dann spricht er von seinen Jüngern, die Ähren gegessen haben, von David, der die Schaubrote geholt hatte und von dem verdorrte Hand, den er geheilt hat. Mit anderen Worten, er sagt, ihr seid voll religiös, ihr achtet auf den Buchstaben der Religion, auf den Buchstaben der Ausübung von Religiosität, aber ihr habt kein Mitleid mit dem Hungernden. Ihr habt kein Mitleid mit dem, der sagt, ich kann nicht anders, ich muss jetzt was essen. Ihr habt kein Mitleid damit. Übt Barmherzigkeit. Ihr habt nicht erkannt, was Barmherzigkeit bedeutet. Oder diesem, dem die verdorrte Hand dann wiederhergestellt wird. Und er sagt in Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel. Also die haben richtig abgezählt. Wenn die Dill geerntet haben, Minze oder Kümmel, dann haben die abgezählt, der Zehnte der Körner für die Gemeinde, sag ich mal, für den Tempel. Ihr verzehntet das alles und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Auch die sind Bestandteile des Gesetzes. Ihr habt die wichtigeren Bestandteile des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Ihr habt, was wichtig, auch hier wieder Barmherzigkeit. Ihr habt die Barmherzigkeit beiseite gelassen. Und wir sind so schnell dabei, Barmherzigkeit beiseite zu lassen. Wenn mein Ehepartner nicht so will, wie ich will, dann werde ich ihm halt mal zeigen, wer der Herr oder die Herrin im Hause ist. Und schon kracht es, weil man nicht Barmherzigkeit aneinander übt. Oder Kinder, die vielleicht nicht so laufen, wie wir laufen. Und wo wir denken, wir müssen vielleicht mit Maßnahmen, mit Gewalt. Und ich spreche jetzt auch von großen Kindern. Ich spreche nicht gegen Erziehung, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht mir darum, Erziehung oder Führung von Menschen, auch wenn es unsere Kinder sind, wenn es ohne Barmherzigkeit ist, wenn ich ganz einfach nur meine Statuten erfüllen will, so ist es, so habe ich mir das vorgenommen, so soll es halt sein und fertig, Ende aus. Und Gott sagt, da hat man das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste, er sagt hier, ihr habt die wichtigeren Dinge, das Wichtigste ist ja, du wirst den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, kommen wir auch wieder dahin. Die wichtigeren Dinge des Gesetzes habt ihr beiseite gelassen, nämlich die Barmherzigkeit. Er sagt, dieses hättet ihr tun sollen, und jenes, nämlich Minze, Dill und Kümmel verzehnten, das hättet ihr nicht lassen sollen. Also Barmherzigkeit hättet ihr üben sollen. Aber eure Zehnten solltet ihr trotzdem geben. Das ist auch ein Bestandteil des Gesetzes. Aber das Gesetz, da vor dem geht die Barmherzigkeit. Vor dem geht das Mitleid mit den Menschen um uns herum. Vor dem geht das Mitleid mit deinen Brüdern und Schwestern um uns herum. 1. Johannes geht in seinem Brief sogar so weit und erklärt, dass wer gegenüber seinem Bruder und Schwester in der Gemeinde nicht Barmherzigkeit übt, dass so eine Person Gott nicht kennt. Jemand, der zu seinem Bruder und Schwester unbarmherzig ist, kennt Gott nicht. Verstehen wir? Und ich möchte uns ja diesen Appell, den Jesus so reingegeben hat, ich möchte ihn so. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er das in uns vertieft, dass wir Menschen werden voller Barmherzigkeit, die die Barmherzigkeitsjacke nicht nur theologisch angezogen haben, bibelwissenmäßig angezogen haben, sondern wenn ich Barmherzigkeit anziehe, dann mache ich mich auf den Weg und suche Übungsfelder, wo ich Barmherzigkeit leben kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich suche die Übungsfelder. Ich suche diese Übungsfelder. In Jakobus 3,17 heißt es, die Weisheit von oben aber ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Voller Barmherzigkeit. Davor heißt es, die Weisheit von oben ist als erstes rein, dann friedvoll. Ja, also Frieden, haltet Frieden gegen jedermann, gegen jeden Menschen. Dein Bruder und Schwester ist ein Mensch. Dein Ehepartner ist ein Mensch. Hallo, deine Kinder sind Mensch. Sogar deine Eltern sind Menschen. Es sind Menschen. Übe Barmherzigkeit. So dann friedvoll, milde, Weisheit. Wenn jemand sagt, ich habe Gottes Weisheit in meinem Leben, dann wird man das vor allem daran merken, dass diese Person eine milde und eine friedvolle Person ist. Wenn jemand sagt, ich habe Gottes Weisheit in meinem Leben, dann wird sie folgsam sein, dann wird sie treu sein eigentlich. Voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Wenn jemand Weisheit von oben hat, geht es weiter, dann wird er unparteiisch sein. Dann wird er nicht sagen, nur der eine, der ist halt immer netter zu mir, jetzt gebe ich ihm recht und der andere hat eben jetzt gelitten. Unparteiisch. Und er sagt auch, die Weisheit von oben ist ungeheuchelt. Das, was ich sage, was ich von mir gebe, das, was ich äußere, das entspricht den Tatsachen, das entspricht der Wahrheit. Und ich habe nicht einen geheimen Blitzableiter und denke, du bist ja doch ein Idiot. Wir begegnen mit Freundlichkeit und denken, naja, ich glaube, der Idiot hat es geschluckt. Und er sagt, die Weisheit von oben ist voller Barmherzigkeit. Wenn Gottes Weisheit in unserem Leben kommt, dann werden wir milde, friedvolle, barmherzige Menschen sein. Wir werden Barmherzigkeit leben. Und wir werden an den Orten gehen, wo Hass ist, wo Streit ist, wo Krieg ist, wo Familien in Zerreißsituationen sind, wo Menschen in den Gefängnissen ihres Charakters, ihrer Seele, ihres Lebens sind. Wir werden dorthin gehen und wir sagen, wie können wir Barmherzigkeit üben und so das Wesen Gottes, nämlich seine Barmherzigkeit und Freundlichkeit, in diese Situation, in dieses Tränental hineinbringen. Wir werden anfangen zu üben, wie kann ich das reinbringen, wie kann ich diese Güte und diese Milde und diese Barmherzigkeit, wie kann ich sie ausleben, wie kann ich sie transportieren. Und dann werden wir unsere Erfahrungen sammeln und wir werden merken, das tut gut. So, also er sagt hier, die Weisheit von oben ist voller Barmherzigkeit und Güte, guter Früchte. Römer 12, 8 sagt, was sollen denn Leute tun, die Barmherzigkeit machen? So, wir denken, naja, okay, werde ich halt Barmherzigkeit üben. Beißen wir mal die Zähne zusammen. Gott hat es halt jetzt gesagt, nun machen wir es halt. Sind wir halt mal barmherzig. Interessant, was Römer 12, 8 sagt. Römer 12, 8 sagt, der, der Barmherzigkeit übt, tue es mit Freudigkeit. Das griechische Wort mit Freudigkeit bedeutet mit Heiterkeit und Fröhlichkeit. Heiterkeit, Fröhlichkeit, Freudigkeit. Ihr wisst, wenn wir irgendwie sozial oder irgendwo in Not jemand helfen wollen, ihr wisst, uns wird ja niemand fragen, was haben wir dort getan oder haben wir irgendwo jemand geholfen. Deshalb in der Regel setzen wir dieses religiöse, tiefe, saure Gurkengesicht auf und jemand fragt, du, was ist los mit dir? Oh, 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 ich war in Situationen, ich weiß nicht, ob du das da gepackt hättest. Das war so schlimm und das, oh, das war so, so viel Hass und so viel Gemeinheit. Also das ist nicht die Art, wie wir Barmherzigkeit leben, sondern Gott sagt mit Heiterkeit und Fröhlichkeit. Sei fröhlich dabei. Sei fröhlich dabei. Und bring Heiterkeit und Fröhlichkeit hinein. In die Situation, in diesen Umstand. Seid ihr alle da? Versteht ihr überhaupt, was ich will? Barmherzigkeit. Der, der Barmherzigkeit übt, der tue es mit Heiterkeit, mit Fröhlichkeit, mit Freudigkeit. Ich liebe das sowieso. Immer wenn ich auch Dienst tue, ihr kennt mich ja nun mal schon sehr gut. Aber wenn ich auch außerhalb Dienst tue, manchmal sind Menschen so, ja, so in sich gekehrt religiös. So auch, und das ist, wir haben, also im Prinzip haben die, den Großteil der Christen haben eigentlich nicht, sich nicht in Barmherzigkeit geübt, sondern in religiöser Mimik. Irgendwie, dass ich doch religiös und gut fromm ausschaue. Ja? Und ich mag es, Leute ganz einfach aus der Fassung zu bringen. Vielleicht versteht das nicht immer jemand, aber das macht ja auch nichts. Ich habe vor kurzem mit jemandem gebetet, war krank. Und dann habe ich meine Hand auf die Person gelegt. Und dann sage ich, und es waren mehrere Leute anwesend. Und ich sage, und, wie schaut es so aus? Oh, es ist alles so heiß. Ich merke, dass Gott mich jetzt berührt. Es ist so heiß. Huh, ich merke, dass Gott, ja, Gott ist da, ich tue. Ja, sage ich, dann komm, ist heiß. Ja, ich sage, dann können wir bald auf dir kochen. Und alle Religiosität war verflogen. Alle haben gelacht. Denn das, es ist heiß. Es ist so heiß. Wisst ihr, wir haben dann dieses verkniffene Gesicht manchmal ganz schnell. Oh, ich glaube, Gott ist hier. Wir machen jetzt so diesen ernsten Ausdruck dazu. Und ich mag es dann ganz einfach, dass Leute mal entspannt werden und lachen. Ja. Und dann bringe ich halt die dollsten Dinge. Manchmal habe ich Leute schon auf dem Kopf, so, die sind dann so ernst am Anstrengen und am Arbeiten, was das jetzt wohl war. Dann gehe ich, mache hinten auf den Kopf, was habe ich da? Ich sage, dein Hirn kommt schon raus. Ich muss das ein bisschen zurückdrücken. Das ist so Angst. Sei doch mal relax. Und das, was du für Gott tust, tu es mit Fröhlichkeit. Tu es mit Heiterkeit. Mit Fröhlichkeit und Heiterkeit, mit Freudigkeit. Wie barmherzig soll man denn nun schlussendlich sein? Wo haben wir denn einen Maßstab, wo wir sagen, okay, da ist die Grenze von Barmherzigkeit. So viel und nicht weiter oder bis hierher und nicht weiter. Wie weit sollen wir uns einlassen in ein Leben der Barmherzigkeit? Also es gibt ein kurzes Statement in meiner Bibel. Lukas 6, 36. Seid nun barmherzig, so wie euer Vater im Himmel auch barmherzig ist. Wie doll barmherzig, wie stark barmherzig? So stark, so dolle wie euer Vater im Himmel. Und ist er immer barmherzig? Ja, ist immer barmherzig. Also, dann lassen wir uns auch drauf an. Ich werde auch Barmherzigkeit üben. Ich werde Barmherzigkeit üben. Für mich ist etwas sehr wichtig. Und ich spreche hier mal ganz frei oder ganz klar nicht Religiosität an, sondern hier geht es um praktisches Leben, praktischen Beistand, praktische Hilfe, praktisches Herausführen von Menschen aus Situationen. Und das ist manches Mal, wenn du Menschen dieser Situation begegnest, vielleicht gar nicht mal verbunden mit einem Gebet. Aber du gehst hin und du nimmst jemand bei der Hand und sagst, ich helfe dir, dass du da rauskommst. Und da ist ein Kontakt, da entsteht Freundlichkeit, da fängt an, Beziehung zu entstehen. Und Menschen sagen, da fühle ich mich wohl. Mir ist Freundlichkeit, mir ist Güte widerfahren worden. Da will ich gerne nochmal sein. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. In Matthäus 5,7 sagt Jesus, glückselig sind die Barmherzigen. Das Wort glückselig, ich sagte es schon mal, heißt, auch war es erst im Geburtstagsvers, Makarios. Makarios, glückselig. Oder der griechische Schlüssel erklärt, Glückseligkeit bedeutet, sich im Zustand völliger Zufriedenheit befinden. Sich im Zustand völliger Zufriedenheit befinden. Jesus sagt, Menschen, die barmherzig sind, kommen in einen Zustand völliger Zufriedenheit. Das musst du dir nochmal zergehen lassen. Menschen, die Barmherzigkeit leben, die Barmherzigkeit üben, kommen in einen Zustand völliger Zufriedenheit. Oder wie eine andere Übersetzung mal sagt, beneidenswert glücklich. Glückselig sind, beneidenswert glücklich, im Zustand vollkommener Zufriedenheit. Als ich das las, habe ich gedacht, sind viele Christen deshalb so fürchterlich unglücklich, weil sich alles nur um sie selber dreht? Alles nur mir, mich, ich? Immer nur um uns? Also ich muss dir sagen, du kannst deine Bibel durchblättern. Nirgends gibt es eine Stelle, dass es heißt, dass diese Leute glücklich sein werden. Sie werden niemals den Zustand von Glückseligkeit, von Zufriedenheit erreichen. Menschen, die nur für sich da sind, die wollen, ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass man mir Gutes tut. Ich will, dass man mir Lasten abnimmt. Ich will ein bisschen Freiraum haben. Ich will, dass andere sollen das machen. Ich will aber meine Ruhe haben. Hallo, du bist auf dem Trip vollkommenen Unglücklichseins. Du kannst nicht glücklich werden. Nur wer sich investiert, wer anfängt in Barmherzigkeit zu leben, wer anfängt in Güte, Freundlichkeit, Milde und auch unparteiisch zu leben. Jesus sagt, diese Menschen werden glückselig. Sie kommen in einen Zustand völliger Zufriedenheit. Gibt es solche, die zufrieden werden möchten? Dann lass uns Barmherzigkeit üben. Das sieht erstmal wieder nach Arbeit aus und nach mehr Unfrieden für meinen bisherigen Lebensstil. Das bringt ja meine Lebensgewohnheiten durcheinander, wenn ich jetzt auf einmal Barmherzigkeit üben soll. Ja, Barmherzigkeit zu üben kann manchmal anstrengend sein. Aber schlussendlich macht es immer glücklich. Versteh mal, der Herr übt ständig an uns Barmherzigkeit und es ist für ihn manches Mal sehr anstrengend. Wisst ihr, was er im Alten Testament sogar sagt? Mit deinen Sünden hast du mich total ermüdet. Kann Gott müde werden? Ja. Gott sagt, du sündigst, mit deinen Sünden hast du mich ermüdet. Du hast mich ermüdet. Gott kann müde werden. Du hast mich ermüdet. Aber glückselig die Barmherzigen. Und diese Leute, sie werden auch noch etwas erleben. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Schauen wir uns mal diese beiden Bereiche an. Erstmal wird der Barmherzigkeit übt, total glücklich. Der aber nicht Barmherzigkeit übt, wird nicht glücklich. Das heißt, dieser Mensch, der nicht Barmherzigkeit übt, erwartet aber, dass ihm selber Barmherzigkeit widerfährt. dass ihm Barmherzigkeit, Milde und Güte von anderen zuteil wird. Aber die Schrift sagt, wird er nicht bekommen. Wird er nicht bekommen, funktioniert nicht. Warum? Weil man hat nicht gesät. Man hat nicht Barmherzigkeit ausgesät als Saat. Ich habe gestern einen Vers gelesen, der heißt, sie tragen ihre Saat aus und säen mit Tränen. Sie tragen ihre Saat aus und säen aus mit Tränen. Aber sie holen die Ernte ein und kommen mit Jubel zurück. Ja, wenn wir hingehen und uns investieren, wenn wir unser Leben nicht mehr uns selber leben, wenn wir unser Leben aufgeben, dann ist und dann vielleicht auch manches Mal verkannt werden und manches Mal vielleicht man uns auch dann unterjubeln will, ihr tut das ja nur, weil ihr einen Zugang zu uns schaffen wollt. Und ich sage, wir üben nicht Barmherzigkeit, weil wir Menschenfänger sein wollen. Wir üben Barmherzigkeit, weil der Vater im Himmel möchte, dass wir Barmherzigkeit üben. Und der Vater im Himmel sogar so weit geht und er sagt, Nationen, am Ende werden die Nationen vor ihm erscheinen, auftreten müssen. Und alle, die nicht Barmherzigkeit geübt haben, die schickt der Herr Jesus Christus, der Erlöser, schickt sie in den Feuersee. Ich lese euch das nachher. Wir sind aufgerufen, Barmherzigkeit zu leben. Das hat nichts mit Weicheiigkeit zu tun. Denn du wirst manches Mal wirklich hergehen und du wirst sagen, und du wirst vielleicht auch mit Tränen da sein und du wirst sagen, wie soll ich Herr dieser Situation werden? Oder du merkst auf einmal, ich kann hier gar nichts mehr tun. Du möchtest etwas tun und kannst nichts tun. Natürlich kommt dann auch Schmerz auf unsere Seele. Aber die Schrift sagt, Freudigkeit und Fröhlichkeit werden zurückkommen. Wir tragen die Saat aus und säen manches Mal mit Tränen. Aber wenn wir die Ernte dann haben, wenn wir sehen, ja, Menschen kommen aus ihren Nöten heraus, Menschen sind von ihren Bindungen befreit, wir sehen, ja, Menschen sind aus Zorn, Hass und Zwietracht und Drogen, sie sind Befreite heraus, dann bricht in uns Jubel aus. Aber manches Mal müssen wir erst mal reingehen und die Gefangenen holen. Das ist der Weg. Und dann kommen wir mit Jubel zurück und mit Freude zurück. Und wir leben ein Leben in Freundlichkeit und in Heiterkeit. Du weißt, auch bei dem Nächsten, was du tun wirst, wie du leben wirst. Ja, du weißt, es wird nicht immer himmelhochjauchzende Gefühle sein. Wenn du in die Situation hineingehst, dann wirst du sagen, oh, wie soll ich die Kurve kriegen? Aber dann kommt, das ist die Jahreslosung für 2012. Die Jahreslosung sagt, dass seine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Und du kommst dir manchmal schwach vor und weißt nicht, wie soll ich das gemeistert kriegen, wie soll ich das gepackt kriegen. Aber der Herr hat mir versichert, so steht es dort geschrieben im Zusammenhang, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das ist wieder Dynamis-Fähigkeit, kommt da zur Vollendung. Glückselig, in einem Zustand von völliger Zufriedenheit sind die, die barmherzig sind. Und denen wird Barmherzigkeit widerfahren. Interessanterweise, Jakobus stellt einen anderen Vers jetzt dagegen. In Jakobus 2,13, also die andere Seite. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Schon krass, oder? Und er sagt, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Er sagt, wie willst du dahin kommen, dass du nicht selber unter Gericht kommst? Dann musst du Barmherzigkeit leben, Barmherzigkeit üben. Und die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Das Gericht ist dem untergeordnet. Du bringst das Gericht buchstäblich unter deine Füße. Lesen wir mal Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ja, manche wissen ja, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Also wenn ich Notsituationen sehe, also ich bin oft am Heulen. Ich bin oft am Heulen. Dann sehe ich, wie Städte und Dörfer überflutet werden und Menschen nicht, wie sie leben können. Das ist nun mal so. Dann sitze ich bei den Nachrichten und dann heule ich. Man kann mich auch eine Heulsuse nennen, wenn du willst. Aber ich denke, die vielen, vielen, vielen armen Menschen und die auch umkommen und die keinen Jesus haben, die für immer verloren sind und die dann in diesen Situationen, gerade wenn wir in die nichtchristlichen Länder schauen, gerade dann noch mehr Opfer bringen für ihre Götzen, aus dem bisschen, was die Katastrophen nicht zerstört haben, da wird noch weggenommen, den Kindern und sich selber entzogen, um die Götter irgendwie milde zu stimmen, um nur die Erfahrung zu machen, es kommt noch schlimmer. Und da sind wir gerufen, in Not einzusteigen. Not einzusteigen, da wo wir sind. Das ist, wir können sehr schnell den Zeigefinger heben und andere verurteilen, die nicht so leben, wie wir leben. Aber wir können auch voller Mitleid sein, voller Erbarmen. Was sagt Jesus in Matthäus 9 am Schluss? Als er die Volksmengen sah, da war er tief ergriffen. Es schmerzte ihn. Und ich sagte euch schon mal, es steht da geschrieben in seinem Innersten, es war so, als wenn man ihm die Eingeweide im Bauch herumdrehte. So einen Schmerz empfand er über die Not und die Verlorenheit der Menschen. Und ich frage mich, haben wir vielleicht in unserem Land unter anderem deshalb so wenig Erfolg in Evangelisation, im Erreichen von Menschen, weil wir sie als Missionsobjekte betrachten und nicht mehr als Schafe, die keinen Hirten haben, und dass uns dieses im Leib umdrehende Mitleid einfach abhanden gekommen ist? Unsere Gesellschaft ist abgehärtet, und wenn wir schauen, gerade auch die Statistiken, die anschaust der jungen Leute, gar nicht mal Jugendliche, Teenager und Kinder, die jeden Tag Stunde für Stunde im Internet hängen und ihre Freizeit verbringen mit Gewaltspielen und mit gewaltverherrlichenden Dingen. Da wird das Herz und das Innere abgestumpft. Und manchmal denke ich mir so, Mensch, sind wir vielleicht abgestumpft? Und ich sage immer wieder zu Gott, eins um alles in der Welt möchte ich nie werden. Ich möchte nie abgestumpft werden über die Nöte und Situation der Menschen. Lieber möchte ich einen Eimer daneben stellen und heulen und sagen, wie David, Wasserbäche fließen aus meinen Augen und lieber die Küchenrollen aufbrauchen, um die Tränen zu trocknen, als Eiskloster zu sitzen und die Situation cool zu betrachten. Der Herr ruft uns auf, Barmherzigkeit zu üben, milde zu sein. Und er sagt, tu das in Heiterkeit und Fröhlichkeit. Hast du was zu schneiden, Micha? Immer so kleine Zacker. Ich möchte einen Abschnitt mit euch zum Schluss lesen. Matthäus 25. Wir sehen hier, wie Jesus das Gericht über die Nationen spricht. Ich habe mich gefragt, über Menschen, über ganze Völker, die nicht in Barmherzigkeit leben, wenn so ein Gericht über sie ausgesprochen wird, dann frage ich mich, was wird mit mir passieren? Was wird mit uns passieren, die wir doch von Neuem geboren sind, wiedergeboren sind und sagen, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist? Dann frage ich mich, was wird bloß mit uns passieren, wenn schon die Völker so ins Gericht kommen? Was wird denn mit denen sein, die sagen, ich kenne Gott? Aber 1. Johannesbrief sagt ja ganz deutlich, wer seinen Bruder in Notleiden sieht und wer seinen Bruder nicht lieb hat. Meine Ehefrau ist meine Schwester und ich bin ihr Bruder. Wir sind nicht nur Eheleute. Wenn meine Frau mich nicht lieb hat, dann kann sie 50 Mal am Tag beteuern, dass sie Gott liebt. Dann wäre sie eine Lügnerin. Wenn ich meine Frau nicht lieb habe, es aber 50 Mal am Tag beteure, ich liebe dich, Schatz, aber ich übe keine Liebe, dann ist eins klar, ich kenne Gott nicht. Weil die Bibel sagt, wer Gott kennt, der liebt. Wer Gott kennt, liebt. Da ist doch, der deckt auch die Schuld des anderen zu, der stellt sie nicht ständig an den Pranger. Wenn du nicht so blöd wärst, wäre ich auch nicht so blöd. Aber weil du so blöd bist, ich meine, das ist ja nicht unsere Argumentation. Auch nicht auf den Arbeitsstellen, wo immer wir sind. Matthäus 25, ab Vers 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, also Nationen. Innerhalb der Nationen wird es Scheidung geben, Trennung. Wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Wir sehen, hier geht es, du wirst hier nirgends finden, dass irgendwo erstmal ein Evangelium verkündigt wurde. Hier geht es ganz eindeutig um soziales, zwischenmenschliches, mitmenschliches Engagement. Also, der mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling, ich war Ausländer und ihr nahmt mich auf. Deutschland gab den Ausländern, gibt den Ausländern Asyl. Nationen, die Asyl verwehren, werden ein starkes Gericht nach sich ziehen. Jesus spricht hier von Nationen. Denn mich hungerte, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt, ich hatte nicht anzuziehen und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und dann kamt ihr zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und tränkten dich? Wann aber sahen wir dich als Fremdling, als Ausländer und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Herr, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir irgendwo in dieser Weise gedient habe. Herr, ich habe mal einen Check gemacht in meinem Denken, in meinem Gehirn, ich habe mal Revue passieren lassen, aber du bist mir nirgends nackt, nirgends krank, nirgends im Gefängnis begegnet, nirgends hungrig, nirgends durstig. Herr, ich kann mich nicht erinnern, wann soll das gewesen sein? Wo ist diese Geschichte her? Wo ist sie passiert? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, Amen, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich nicht. Ich war Fremdling, Ausländer, und ihr nahmt mich nicht auf. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Ausländer oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Herr, ich kann mich nicht erinnern. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Noch einen anderen Bereich, über Völkergericht und so weiter, das ist nicht das Thema heute Abend. Aber wir sehen, wie Gott definiert, wie wir Barmherzigkeit leben. Wie wir Barmherzigkeit leben. Und ich bin oft zutiefst traurig. Menschen sitzen zu Hause. Sie haben keine Arbeit. Und das ist natürlich nicht schön. Oder man ist vielleicht auch schon Rentner. Das ist vielleicht schön. Aber es dreht sich immer nur um uns selber. Ich frage mich, der du Hartz IV bekommst, steh doch mal morgens auf, beginne ein geregeltes Leben. Stell dir deinen Wecker, iss dein Frühstück und dann geh und schau und sage, Herr, wo ist in dieser Stadt jemand, dem ich dienen kann? Und dann wird vielleicht vor deinen Augen eine ganze Liste von Altenheimen erscheinen oder Krankenhäuser. Da sind Menschen, die besucht keine. Als ich einen Besuch im Krankenhaus machte, dann lag dort eine ganz alte Dame. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Und ich sage zu ihr, frage sie, ich sage ihr, dass ich Seelsorger, Geistlicher bin und wie es ihr geht, was geschehen ist. Und sie erzählt. Und ich sage, naja, Sie werden ja heute sicherlich noch Besuch bekommen, habe ich gesagt. Oh nein, sagt sie, ich bekomme keinen Besuch. Meine Kinder wohnen zu weit entfernt. Oh, sage ich, das ist aber sehr traurig. Aber dann sage ich, wie weit entfernt wohnen Ihre Kinder? Ja, so 15 bis 20 Kilometer. Und ich sage, und Sie besuchen sie nicht? Nein, Sie besuchen mich nicht. Ich bekomme keinen Besuch. Ich liege seit Wochen in diesem Krankenhaus und ich kriege keinen Besuch. Versteh mal, und wir sind da. Da haben wir vielleicht ein bisschen Kopfweh und dann brauchen wir gleich die Heilungspolizei. Dann denken wir, oh, jetzt betet Geschwister B, ich habe Kopfweh. Da ist einer im Krankenhaus, der liegt da, der hat nur noch einen halben Kopf und hat vielleicht keine Beine mehr. Und er kann nicht mehr kommen, er kann nicht mehr laufen. Er hat auch kein Telefon daneben, das bekommt er nicht, das kann er sich nicht leisten. Aber du kannst in ein Krankenhaus gehen, der du Zeit auch am Tag hast. Und du kannst hergehen und einfach mal fragen, gibt es hier Menschen, die einsam sind, die alleine sind, die nie Besuch bekommen? Ich würde sie gerne besuchen. Und dann besuchst du die Kranken. Und Jesus sagt, das tust du dann mir. Das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Wir sehen, das, was Jesus hier sagt, ist ganz praktisch. Aber das ist der Ausdruck eines Lebens in Güte, in Barmherzigkeit. Der Ausdruck, ich besuche die Gefangenen. Ich gehe zu denen, die krank sind. Ich gebe denen zu essen, die hungrig sind. Und ich nehme das ernst, was Jesus sagt. Da ist jemand, der hat keine Jacke und ich habe zwei. Ich bin warm mit zweien, aber der hat keine und er friert. Dann sage ich, du, darf ich dir meine Jacke geben? Wir haben ja nicht mal das Problem von zwei Jacken. Guck doch mal im Kleiderschrank bei dir nach. Da hängen mehr als zwei, oder? Und Jesus sagt, dem, der zwei hat, Mäntel hat, gebt dem einen Mantel, der keinen hat. Das ist ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit. Gott sei Dank haben wir ja hier noch eine Kleiderstube. Und da können Leute sich auch gerne Dinge holen. Aber es sind auch Dinge, das muss jemand auch immer wieder auch in den Gemeinden tun, wenn solche Dinge ins Leben gerufen werden. Immer wieder sagen mir Pastoren, und ich sage, habt ihr irgendwie im sozialen Bereich, habt ihr Dinge, wo Menschen auch kommen können, Hilfe empfangen können? Nein, wir haben keine Leute, die das machen. Ja, ich sage, und das ist nicht manchmal kleine Gemeinden, 15, 20 Leute. Da sind Gemeinden, die haben 100 Leute, 150 Leute, vielleicht 200 Leute. Aber es gibt Leute, die bemühen sich kein Stück um die Welt um sie herum. Manchmal sind Gemeinden mit 15, 20 Mitgliedern aktiver als eine Gemeinde mit ein paar hundert Mitgliedern. Ich möchte dich herausfordern, ein Leben der Barmherzigkeit zu leben. Für Menschen einzustehen, das geht noch weiter hinein. Das Leben, das geht auch dahingehend, du erlebst, dass jemand ungerecht behandelt wird. Das heißt, wir gehen und treten für diese Person ein. Du sagst, Mensch, dann komme ich ja selber in Verruf, dass ich so einer bin, der solche Leute verteidigt. Ja, auf der Erde ist der Ruf vielleicht nicht immer der beste, aber im Himmel, da hast du einen guten Ruf. Und du hörst schon im Hintergrund die Stimme, die sagt, komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Sei auch barmherzig mit den Fehlern des anderen. Nirgends in der Bibel steht geschrieben, dass du die Fehler deines Bruders oder Schwester anprangern sollst. Steht nirgends geschrieben. Steht nicht, geh und prangere sie an. Oh, ich bin Splitter im Auge meines Bruders, der ist ein Splitter. Ja, Jesus kennt diese Argumentation. Was Jesus sagt? Hey, der du meinst, du hast einen Splitter. Weißt du was? Du hast einen Balken. Zieh den Balken raus aus deinem Auge, dann siehst du wieder klar. Dann kommst du wieder auf den Teppich. Dann wirst du wieder normal. Geh hin und lerne Barmherzigkeit. Geh hin, übe Barmherzigkeit. Und das ist für mich immer wieder unterwegs, ob in der Stadt oder im Urlaub, wo immer ich bin, um Menschen, die in Not sind, auf sie zuzugehen und einfach auch Almosen zu geben. Ich meine nicht, dass du jetzt hergehst und dein Konto plünderst und sagst, okay, mein ganzer Monatsbedarf, den gehe ich jetzt und verteile an die Armen. Nein, weißt du, das sind manchmal Kleinigkeiten, es sind Gesten der Mitmenschlichkeit, dem anderen klarzumachen, ich sehe deine Not. Und du gehst und wirfst vielleicht 10 Cent ein oder 20 Cent, vielleicht auch mal 50 oder einen Euro. Also das mache ich ganz unterschiedlich. Aber einfach, ich habe gern auch so Kleingeld bei mir, einfach hinzugehen. Und weißt du, wenn du vorbeigehst an jemanden und die Not dieser Person ist dir egal, was meinst du, wie oft du solche Menschen zum Fluchen gebracht hast? Aber weißt du, wenn du hergehst, selbst wenn du eine Münze einwirfst oder ihm gibst, und verbinde es meistens mit einem kurzen Gespräch, du tust eine Münze rein und diese Person sagt, oh, danke. Und oft hörst du, sie sind nicht mal gläubig, Gott segne sie, ist doch toll. Gott segne sie. Oder, ja, sie sind ein guter Mann. Ist doch schön, wenn man solche Dinge über dich ausspricht. Du bist geizig und gehst vorbei, voll der Geizkragen. So kann man dich auch nennen. Aber du kannst auch eine Münze einwerfen, voll der gute Mann, voll die gute Frau. Es ist eine Geste, ich nehme Anteil an deiner Situation. Ich nehme Anteil an deinem Leben. Es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Und das ist der Punkt. Wir sind nicht aufgerufen, die Richter zu spielen. Der Herr sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was sagt er damit? Wenn wir, du und ich richten, werden wir selber gerichtet werden. Richtet nicht. Und mir fiel auf, auch so als ich mit Barmherzigkeit mich befasst habe, mir fiel auf in den Briefen, die der Apostel Paulus schreibt und andere schreiben, sie grüßen immer wieder oder sprechen sie an, Friede und Güte und Barmherzigkeit sei mit dir. Friede und Barmherzigkeit mögen dich begleiten, so in der Art. Immer wieder. Ich habe gedacht, haben wir vielleicht vergessen, auch Dinge reinzusprechen in unser Leben, in uns hinein. Wir sagen mal, Gott segne dich und Gott beschütze dich. Aber lies mal beim Paulus. Alle Milde, alle Güte, alle Barmherzigkeit, alle Treue, aller Glaube und alle Freundliche. Der geht und der sagt, das soll alles durch. Er bringt das alles in seine Grußformeln mit rein. Lies das mal, ganz interessant. Und es taucht immer wieder die Barmherzigkeit auf. Immer wieder barmherzig. Seid barmherzig,
wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Für mich ist dieser Abschnitt auch aus Matthäus, den wir gelesen haben, ganz klar auch der Bereich, dass wir auch so sozial uns engagieren. Jakobus geht ja ein Stück weiter und sagt, wenn dein Bruder da kommt und der friert und dann sagst du, ach Gott, wärme dich. Oder er hat Hunger, oh, ich bete mit dir, dass du bald wieder zu essen hast. Jakobus sagt, hör auf mit solchen Witzgebeten. Gib ihm was zum Anziehen, dass er warm wird und gib ihm was zu essen, dass der Magen nicht mehr knurrt. Dann hast du gezeigt, jawohl, ich bin ein Mensch der Güte. Ich bin ein Mensch, der Gott kennt. Du sagst, wenn ich so viel Gutes tue und weitergebe, werde ich umkommen? Habe ich, oder verarmen? Nö, habe ich kein Problem mit. Weißt du, was mal in der Bibel geschrieben steht? Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der Herr wird diesem Menschen wieder erstatten. Jedes Mal, wenn ich dem Armen gebe, verstehe mich nicht falsch, da wächst das Schuldenkonto Gottes bei mir. Da weiß ich, die Rückzahlung kommt. Die Rückzahlung. Aber ich tue es nicht, weil ich eine Rückzahlung will. Gott hat uns nur so eine Absicherung gegeben, so eine Bankbürgschaft. Du tust Gutes, du gibst, hab keine Angst, ich werde dir erstatten. Ist doch toll, oder? Das wirst du von deiner Bank nicht hören. Wir legen ihr Geld an. Wir haben gute Ideen, wie wir ihre Kohle unterbringen können. Aber sie werden dir nicht die Garantie geben, sondern sie werden sich so oft, obwohl diese ganzen Crash ist, sind, finanzielle Not ist, stecken sich die Banker ihre Taschen voll. Glaube mir, sie werden dafür gerichtet werden. Sie leben nicht in Barmherzigkeit. Sie leben für ihren Profit und nehmen manchmal dem Rentner seinen letzten müden Euro weg. Sie werden sich dafür verantworten müssen. Und wenn du Banker bist und diese Predigt hören solltest, dann kannst du das publik machen unter deinen Bankkollegen. Du wirst über das, wie du mit dem Geld deiner Bank umgehst und wie ihr damit umgeht mit den Leuten, ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Entweder in die Freude des Herrn eingehen oder ihr werdet Gericht nach euch ziehen. Glückselig die Barmherzigen, im Zustand völliger Zufriedenheit die Barmherzigkeit üben. Und ich wiederhole, manchmal oder meistens ist es auch anstrengend, auch wenn du gehst und dienst und du tust Dinge. Und vielleicht ist es manches Mal mit Tränen. Wie sagten gestern manche Geschwister, weißt, manchmal gehen wir hin so, ausgelaugt. Ach, eigentlich wollte ich jetzt nach Hause gehen, aber von der Arbeit direkt weiter ins Gefängnis. Aber dann kommen wir zurück aus dem Gefängnis wieder raus. Und, oh, war so gut. Wie gut, dass ich mein Fleisch nicht gehen ließ. Wie gut, dass ich doch aufgestanden bin, dass ich doch hingegangen bin. Und dann siehst du diese wunderbaren Briefe, die Gefangenen schreiben an die Leute, die sie in der Gruppe begleiten oder mit ihnen beten, ihnen helfen. Wunderbar. Briefe der Dankbarkeit. Ich werde das niemals vergessen, was ihr in mein Leben hineingelegt habt. Teilweise Gruppen, die in Gruppen unterschreiben und sagen, wir möchten euch Danke sagen, dass ihr eure Zeit opfert und zu uns kommt und uns helft und uns dient. Wir sind berufen, in den Fußstapfen Jesu zu sein. Jesus war barmherzig und er lebte Barmherzigkeit, er übte Barmherzigkeit. Und er sagt, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen, oder? Nachfolger ist der, der tut, was Jesus tut. Wenn wir nicht in das hineingehen, was Jesus tat, sind wir auch keine Nachfolger. Dann sind wir einfach nur religiös. Und ich ermutige dich. Ich wollte ganz lieb mit uns reden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Vielleicht sagst du, Mensch, manchmal hat er mich gerade so ernst angeguckt. Ich habe keinen besonders angezielt. Aber wenn du demnächst möchtest, dass ich dich anziele, heb vorher die Hand im Gottesdienst, sag du, Herbert, heute kannst du mich anpeilen. Ich habe keinen bestimmten angepeilt. Aber ich möchte, dass wir als Gemeinden wirklich Barmherzigkeit üben und Barmherzigkeit leben. Geht hin und lerne Barmherzigkeit. Geh hin und lerne Barmherzigkeit. Nicht setz dich in den Gottesdienst. Ja, da sitzen wir auch, das brauchen wir. Da tanken wir auf, da erfrischen wir uns. Da sind wir zu Hause in unseren Gebetsgottesdiensten. Ja, da werden wir erfrischt. Dann kommen wir und sagen, ja Gott, gut, dass wir diese Zeit haben. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil unseres Lebens. Der andere Teil ist, geht hin, lerne, übe, bringe in Erfahrung, wie du Barmherzigkeit leben kannst. Schau dir das Umfeld an, in dem du lebst. Wie kann ich Barmherzigkeit leben? Wir haben bei uns Teams, Wendepunkt-Team, wir haben Baseline, wir haben andere Arbeitszweige. Die Not ist ganz einfach, es ist oft so wenig Mitarbeiter. Die Leute, die schon arbeiten, sie sind oft zwei-, dreifach belegt. Und dann denke ich manchmal, andere haben überhaupt, sie bringen sich gar nicht ein. Sprich doch mal zu dir selber mit deinem Herzen. Sage ich, ich kann es dir nicht verordnen, ich bin kein nicht berufen, Rezepte zu verteilen. Aber ich möchte doch so an dein Herz appellieren, dass du sagst, ja, ich will eine dienende Person werden. Ich will eine dienende Person werden. Dienst. Wir wollen manchmal groß werden. Jesus sagt, wer groß werden will unter euch, hat er nicht gesagt, dass das schlecht ist. Er sagt, du musst nur eins wissen, der wird aller Diener werden. Je weiter du groß wirst, umso mehr dienen wirst du. Also müssen wir uns wohl überlegen, will ich größer werden im Reich Gottes? Will ich, dass mein Dienst zunimmt? Will ich, dass diese Dinge geschehen? Dann will ich, dass man sieht, ja, die Kraft Gottes ist wirksam. Ja, dann wirst du mehr Dienst haben. Je mehr Kraft Gottes auch sichtbar wird, umso mehr Leute werden kommen. Also hast du auch wieder mehr Arbeit. Denke immer, wo du wachsen willst. Wer groß werden will unter euch, der sei aller Diener. Der sei aller Diener. Vater, ich preise dich. Und ich hoffe, Herr, es ist mir gelungen, einfach ein Stück aus deinem, ja, aus deinem Herzen mitzuteilen, Vater. Aus deinem Herzen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, ein Stück aus deinem Herzen mitzuteilen. Vater, wir wollen ein Volk sein, Menschen sein, Gemeinde sein, die Barmherzigkeit lernt, übt und lebt. Hier sind wir, Herr. Hier bin ich, Herr. Ja, mach du weiter, Herr. Ich preise dich. Mach du einfach weiter. Danke. Amen. Lass uns so vor Gott kommen. Und vielleicht bist du heute Abend so und sagst, ja, ich will mit Gott, ich will mich Gott hingeben und Gott klar machen, ja, ich will ein Mensch sein, der Barmherzigkeit lebt, der lernt, in Barmherzigkeit zu leben, der lernt, Liebe zu üben, Güte zu verteilen. Und wie gesagt, ich meine, ich habe dich ja geködert ein bisschen, was die, die Barmherzigkeit üben, dass die besonders glücklich werden. Aber weißt du, ich will dir sagen, das ist nicht der Punkt. Wenn du jetzt Barmherzigkeit übst, mit dem Blick, oh, dann werde ich glücklicher werden, dann hast du kein richtiges Motiv. Wir dienen, weil die Not es erfordert. Und dabei, das Resultat wird sein, glücklich, dass wir selber glücklich werden in unserem Leben. Und wenn du beten möchtest, komm doch einfach hier auch nach vorne.